Marge, es gibt weibliche Intuition und es gibt Fakten.
Man erkennt unschwer, dass die Art und Weise, wie Greenleaf Marge zum Schweigen bringt, eine Ausübung von Macht darstellt, und zwar einer genderspezifischen. Aber was verstehen wir unter Macht und wie verhält sich jene geschlechtsbezogene Macht zum allgemeinen Begriff sozialer Macht?
Miranda Fricker, epistemische Ungerechtigkeit.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler, und dir, Jens Pier. Hallo Jens.
Hi, hallo.
Wir machen ein neues Special. Es hat sich ein bisschen was geändert. Also wir besprechen ja einmal im Monat hier einen Text zusammen oder machen auch manchmal irgendwelche Sonderformate. Wir hatten schon mal ein Mailback, in dem wir eure Fragen beantwortet haben. Es war bisher so, dass es jede Woche eine Folge Geister vor der Paywall gab und dann dieses Special extra noch zu diesen vier Folgen. Ich habe es aber jetzt so geändert, dass es quasi ein 3 plus 1 ist. Also jeden Freitag kommt eine Folge Geister und einmal im Monat ist das eben das Special. Also falls ihr uns nicht finanziell unterstützt, dann erhaltet ihr nächsten Freitag wieder die nächste reguläre Folge. Es entzerrt das so ein bisschen für mich, denn manchmal ist es gar nicht so einfach, diese ganzen Interviews zu organisieren. Also ich mache jetzt quasi noch 4 Folgen im Monat, und wenn ihr alle hören wollt, müsst ihr auf steadyhq.com/geister gehen und ein Abo abschließen. Sonst ist da so eine kleine Lücke drin. Das ist jetzt dann diese kleine Lücke. Aber es ist gar keine kleine Lücke, sondern man kann ja eine ganze Folge hören. Zu diesem Buch, wir sprechen über epistemische Ungerechtigkeit von Miranda Fricker. Das ist ein Buch, das jetzt erst, also 2024, auf Deutsch erschienen ist, aber 2008 schon in den USA. Und du bist ja besser drin, Jens, als ich. Das war schon ein ziemlicher Hit damals, oder? In der philosophischen Community, und hat bis heute immer noch Auswirkungen.
Das war ein philosophischer Hit und es war auch sogar ein außerphilosophischer Hit. Also wenn man Interviews liest oder hört mit Miranda Fricker, dann erzählt sie immer, dass es sie sehr ehrt und freut, dass das Buch auch benutzt wird in Workshops, Consciousness-Raising-Kontexten und so weiter von Gruppen und Zusammenschlüssen benachteiligter Menschen, natürlich einerseits in feministischer Consciousness-Raising-Arbeit, in Versuchen, sich besser klar zu werden über die gemeinsame Gruppenidentität, und auch dort rezipiert wird. Und das hat also schon eine Breitenwirkung. Es gab jetzt mittlerweile auch schon mehrere Special Issues von Fachzeitschriften und ich glaube auch mindestens ein, vielleicht sogar zwei Sammelbände zu dem
The Routledge Handbook of Epistemic Injustice habe ich gefunden, von 2017 zum Beispiel, wo das nochmal also in riesiger Größe und verschiedenen Dimensionen diskutiert wird.
Genau, und man merkt, wie groß die Wirkung des Buches ist, dadurch, dass es eben ein Routledge Handbook ist und nicht. Es gibt ja auch dieses Format Author Meets Critics. Und das Handbuch ist ein eigenes Handbuch zu diesem Thema, statt quasi, und natürlich ist Miranda Fricker dabei, aber es sind nicht einfach nur Repliken auf dieses eine Buch von ihr, sondern es hat sich blitzschnell als eine eigene Forschungsrichtung etabliert. Man kann auf Phil People, dem großen sozialen Netzwerk für akademische Philosophie, das ist so wie quasi LinkedIn für akademisch arbeitende PhilosophInnen, da kann man epistemische Ungerechtigkeit als eigene Spezialisierung mittlerweile anwählen. Also es ist ein wirklich großes Thema.
Krass. Ich hatte davon noch nie gehört, bis vor kurzem, als es irgendwie zur Sprache kam. Ich glaube, dass die deutsche Übersetzung raus ist. Und da meintest du, ja, krass. Und dann meinte ich, aha, okay, wieso, wollen wir darüber mal sprechen? Und das machen wir jetzt. Und das ist tatsächlich, also ganz beeindruckend, finde ich, das Buch und das Konzept, weil man das so halb wahrscheinlich schon mal gehört hat. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch so, dass jetzt ein Buch aus 2008 auf Deutsch erscheint. Also natürlich mittlerweile ist der Diskurs ja auch ganz anders, als der 2008 zum Beispiel noch war. Das heißt, vielleicht hat es ein bisschen was von seiner Sprengkraft verloren. Aber trotzdem, wenn man es nochmal liest, dann denkt man so, aha, ja klar, interessant, dass es jetzt nochmal von diesem philosophischen Angle ausbuchstabiert wird. Und gleichzeitig ist ein Buch, was unglaublich schwer und anstrengend zu lesen war in Teilen für mich und auch sehr unverständlich ist in seinen Details für mich. Das müssen wir alles klären. Kannst du uns noch mal kurz sagen, Miranda Fricker, wer ist die überhaupt?
Ja, Miranda Fricker ist eine britische Philosophin. Sie arbeitet in erster Linie in Bereichen der Moralphilosophie, der sozialen Erkenntnistheorie, also der Unterdisziplin der Erkenntnistheorie, wo es speziell darum geht, welche Rolle spielt Sozialität bei unserem Erkennen oder welche Rolle spielt das Erkennen in der Sozialität. Und es gibt eben dann auch Bereiche, die so in die breitere Sozialphilosophie und auch in die politische Philosophie ausstrahlen von ihrem Wirken. Sie sieht sich, wenn man die Infos sich ansieht, die sie auch selbst zur Verfügung stellt zu ihrer Person in ihren Veröffentlichungen und im Internet, seit Beginn an auch dezidiert als feministische Philosophin und als jemand, der der Feminist Philosophy auch Beiträge leisten möchte. Und sie hat auch einen interdisziplinären Master of Arts gemacht in Women's Studies an der University of Kent, Canterbury, und hat dem dann einen Doktor am Pembroke College an der University of Oxford angeschlossen und hat daraufhin dann zunächst an diversen Orten in Großbritannien gelehrt. Sie war am Birkbeck College der University of London und an der University of Sheffield, hat dann lange Zeit an der City University of New York gelehrt und ist jetzt seit relativ kurzem, seit 2022, Professorin an der für die Philosophie sehr prestigereichen New York University. Mhm. Und genau, also an Büchern gibt es monografisch noch gar nicht so viel. Ich glaube, Epistemic Injustice oder Epistemische Ungerechtigkeit ist ihre bislang einzige Monographie. Sie hat verschiedene Herausgaben gemacht. Sie hat aber, und davon weiß ich auch schon lange und schaue dem auch so ein bisschen entgegen, schon seit langer Zeit ein Buch in der Mache, das dann irgendwann auch bei Oxford University Press, wie Epistemische Ungerechtigkeit im englischen Original auch, erscheinen soll. Und das heißt Blaming and Forgiving, The Work of Morality. Und also Fragen von Schuldzuschreibung, eigener Schuldanerkennung und dann auch irgendwie dem Versuch auf Vergebung oder auf in irgendeiner Weise halt Reparatur oder Restauration hinzuarbeiten, sind Fragen, die, finde ich, auch extrem spannend und wichtig sind in der Moral- und politischen Philosophie und die auch derzeit viel interessante und spannende Arbeit hervorrufen. Es gibt einiges von Sally Haslanger, von Quill Kukler dazu, und Fricker reiht sich hoffentlich dann bald endlich einmal ein in die Reihe dieser tollen AutorInnen, die zu diesen Themen forschen. Mhm.
Ja, wir sind gespannt. Worum geht es jetzt aber in diesem Buch Epistemische Ungerechtigkeit? Fricker beschäftigt sich, das wird auch am Anfang noch mal so ein bisschen vorausgestellt, sagt sie, nicht explizit jetzt mit Gerechtigkeit, weil sie sagt, das ist oft so eine Sache, die in der Philosophie gemacht wird, dass gesagt wird, naja, wir wollen jetzt über Ethik, Moral sprechen und da ist das Thema der Gerechtigkeit ja wichtig und dann fragen wir uns jetzt erstmal so, na, was ist denn eigentlich Gerechtigkeit so ungefähr? Aber da gibt es so ein Bias für sie, dass die Welt natürlich nicht an sich erstmal nur gerecht ist oder Gerechtigkeit das ist, was hauptsächlich in der Welt existiert, sondern Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeiten es natürlich auch gibt und es irgendwie sinnvoll wäre, mal diesen Fokus darauf zu legen, um so zu zeigen, was vielleicht oft passiert, aber worüber nicht so oft gesprochen wird, worüber wir, wofür wir vielleicht auch nicht so die Begriffe haben, vor allem aus philosophischer Perspektive. Und es geht um Ungerechtigkeiten, die mit Wissen zu tun haben. Vor allem damit, wie wir Wissen erlangen und die vielleicht auch Leuten schaden können, die Wissen hervorbringen oder wie auch Leute selbst es schaden kann, wenn sie, sagen wir, bestimmtes Wissen vielleicht nicht haben. Also Epistemic ist ja, bezieht sich auf Epistemologie, auf Erkenntnistheorie, also die Frage in der Philosophie, Fragen in der Philosophie, die sich mit Wissen beschäftigen, wie erlangen wir Wissen, woher kommt Wissen, was ist Wissen und so weiter und so fort. Und sie will in diesem Buch eigentlich zwei epistemische Ungerechtigkeiten definieren. Und da klingelt sofort, wenn man die hört. Denn das habt ihr alle schon mal irgendwie irgendwo gehört, vielleicht unter einem anderen Begriff oder ihr kennt selber einfach Situationen, in denen das so war. Also ich finde, man liest es so und denkt sich, klar, kennen wir irgendwoher, haben wir politisch schon drüber diskutiert. Also sie bringt dafür verschiedene Beispiele. Das für die erste epistemische Ungerechtigkeit, über die sie spricht, hat sie so ein Beispiel aus dem Roman bzw. Film Der talentierte Mr. Ripley. Da ist ja jetzt gerade auch diese Netflix-Serie rausgekommen. Ripley heißt die, die den Fall auch nochmal irgendwie aufzieht, was ich witzig fand irgendwie, weil das natürlich null in Bezug steht, dass Frigga 2008 ein Buch schreibt und Netflix diese Serie macht, aber ja, ich hatte die gerade erst gesehen und dann war ich, ah ja, okay, ich bin vertraut mit diesem Fall. Da wird ja ein Mann getötet von Ripley, der dann dessen Identität annimmt und der Vater des Toten, Mr. Greenleaf, das ist diesen Teil, den wir gerade am Anfang eingelesen haben, der will unter anderem auch herausfinden, was passiert ist. Und als die Freundin des Toten, Marge, vermutet, dass Ripley der Mörder sein könnte, tut Greenleaf, der Vater des Toten, das ab und sagt sowas wie, naja, also weibliche Intuition und sowas, da wissen wir ja, damit ist es nicht so weit her. Oder unterstellt so ein bisschen, Frauen neigen ja sowieso zur Hysterie. Das, was da passiert in diesem Moment, wo eine Frau etwas vorbringt, etwas, was ja auch, wie sich rausstellt, stimmt im Buch. Also es ist ja tatsächlich so, dass Marge die Wahrheit weiß oder vermutet, sie weiß es nicht, aber sie vermutet das, von dem wir dann später lernen, das ist wahr. Und ein Mann tut das ab. Das ist für Fricker eine epistemische Ungerechtigkeit, also so eine Ungerechtigkeit in der, sagen wir mal, Wissensproduktion. Marge sagt eigentlich das Richtige, wird aber als Wissensproduzentin, sagen wir mal, abgetan aufgrund ihres Geschlechts. Ein anderes Beispiel, was sie dafür bringt, ist, als im Buch To Kill a Mockingbird einem schwarzen Mann vor Gericht nicht geglaubt wird und er zum Tode verurteilt wird. Und diese Art der epistemischen Ungerechtigkeit, die nennt Fricker Zeugnisungerechtigkeit oder auf Englisch Testimonial Injustice und führt dann im Buch aus, woher kommt das eigentlich? Also wie zeigt sich das? Warum gibt es das? Warum ist das so, dass wir manchen Leuten aufgrund ihrer Identität nicht glauben, dass es diese Vorurteile gibt und so weiter und so fort? Und darum geht es im, ich sag mal, sehr langen ersten Teil des Buchs. Also das Buch ist auf Englisch so 200 Seiten lang und ziemlich lang geht es um diesen ersten Teil, bis dann im letzten Kapitel, das ist ein bisschen überraschend, sie auf einmal noch, also es ist nicht ganz überraschend, weil es ist angekündigt in der Einleitung, aber dafür, dass sie sich sehr, sehr lange auf die Zeugnisungerechtigkeit konzentriert, kommt dann erst später die andere Ungerechtigkeit. Ach ja, vorher geht es übrigens noch darum, dass wir dann die Tugend der Zeugnisgerechtigkeit ausbilden sollten. Also weil Fricker konstatiert, dass es das gibt in der Welt, ist die Frage, wie könnte man denn dagegen angehen? Da geht es dann um die Tugend, die das verhindern sollte. Im zweiten, recht kurzen Teil des Buchs, bringt sie eine zweite epistemische Ungerechtigkeit ins Spiel, die ich sehr interessant, viel interessanter eigentlich noch als die erste, fand, und zwar hermeneutische Ungerechtigkeit. Und die besteht darin, sagt sie, dass es eine Ungerechtigkeit, sagen wir erstmal, im eigenen Verstehen geben kann, wenn man keinen Begriff oder man könnte vielleicht auch sagen, kein Konzept hat von einem Unrecht, das einem widerfährt und dass auch andere, denen man das dann erzählt, das auch nicht verstehen können richtig, was das ist. Und ihr Beispiel ist da, eins der Beispiele, die sie bringt, sexuelle Belästigung. Das ist ein Begriff, den gab es lange nicht. Aber es gab natürlich sexuelle Belästigung, also am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Ehe gab es das. Aber es gab keinen richtigen Begriff dafür, bis Aktivistinnen den erfinden mussten, um zu beschreiben, was ihnen immer und immer wieder erfahren ist. So ein anderes Beispiel, das sie hat, ist Stalking, für das es halt lange keinen Straftatbestand gab. Und dann war immer so die Sache, okay, ja, der läuft dir hinterher, macht der dann irgendwas? Will der dich umbringen? Mhm. Ist der bedrohlich? Der ist nur da, so ungefähr. Ne? Und dann ist es so die Frage, na gut, dann, wenn man da, heute kann man sagen, der stalkt mich, diese Person. Und auf einmal ist vielleicht auch bei einer Person, die dazu nicht so viel weiß, aber die den Begriff kennt, dieses Ungerechtsbewusstsein irgendwie da. Und Fricker sagt auch hier, um dem entgegenzuwirken, sollte man die Tugend der hermeneutischen Gerechtigkeit entwickeln. Also es gibt so eine Ungerechtigkeit im Verstehen und dem zu begegnen. Das ist es erstmal soweit zur Zusammenfassung. Es passiert noch viel mehr im Buch. Das werden wir jetzt diskutieren. Wenn ihr die Folge weiterhören wollt und noch kein Abo habt, schließt das gerne ab. stdhq.com/geister ist die Adresse. Dann kommt ihr auch auf unseren Discord-Server, wo wir die Texte, die wir lesen, immer ankündigen. Könnt ihr auch da mit uns diskutieren und auch sonst über Philosophie und anderes quatschen. Ja, wir gehen hinter die Paywall. Jens, wie findest du dieses Buch?